So, ihr könnt einmal die Fenster aufmachen. Das ist der erste Teil meiner frohen Botschaft heute. Fenster auf! Der zweite kommt jetzt. Einfach immer happy. Wisst ihr, was wir heute für einen Sonntag wir haben? Ewigkeitssonntag, genau. Da passt dieses Thema richtig gut, ne? Einfach immer happy. Ich sage euch gleich, wie ich auf diese Überschrift gekommen bin. Ich dachte mir, passend zu dem Wetter, ein bisschen Sonne, diese beiden strahlenden Gesichter da. Ich hoffe, es geht dir ähnlich gut, oder? Ja, ja. So ist das. So ist das. Man könnte natürlich an so einem Ewigkeitssonntag, das ist ja, also Ewigkeit ist ja so ein ganz schweres Wort und da könnte man ja über ganz viel sprechen. Aber ich möchte uns so ein bisschen hineinführen in das, was jetzt kommt. Und was kommt jetzt? Advent. Advent, genau. Schön, dass du nicht gesagt hast, Jesus, aber der kommt auch irgendwann. Also es ist Ewigkeitssonntag, Advent, das kommt jetzt, dann kommt irgendwann Weihnachten und das ist so eine Zeit. Also wenn man überlegt, in 6 Wochen ist das Jahr schon wieder rum. Also das geht jetzt so mit Turbo Karacho los. Und es ist, glaube ich, mal ganz gut zu fragen, wie geht es mir denn da eigentlich mit, wenn ich so auf Weihnachten, Advent denke, bin ich dann so richtig happy? Juhu! Die Urgroßoma ist happy. Das ist gut. Ich habe einen Bibeltext mitgebracht. Mal gucken, ob das jetzt hier geht. Will nicht gehen. Schauen wir mal. Ah, jetzt geht's, genau. Auf den bin ich am Montag gestoßen, Philipper 4, Vers 4. Freut euch, was immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn, also mit Jesus verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Das Spannende an diesem Bibeltext ist ein Text aus dem Neuen Testament, den schreibt der Apostel Paulus an seine, ich drücke es mal ein bisschen vereinfacht aus, an seine Lieblingsgemeinde. Eine Gemeinde, mit der er besonders eng verbunden ist, eine Gemeinde, in der in Kleinasien. Und wenn ich jetzt das ganze Kapitel vorlesen würde, die ein paar Verse davor, da wird man sehen, da geht es um was ganz anderes als um etwas Erfreuliches. Da geht es nämlich um so einen richtig handfesten Streit in der Gemeinde dort, in der Kirche dort. Und nachdem er das so ein bisschen auseinanderklamüsert hat und die Leute gezielt angesprochen hat, sagt er dann, freut euch, was immer auch geschieht. Also da sind so ein paar Streithähne in der Gemeinde, die irgendwie so zueinander finden müssen. Und dann sagt er, freut euch. Also das passt so richtig irgendwie wie so, ja, wir würden vielleicht sagen, wie die Faust aufs Auge. Und das zeigt aber auch, dass dieser Satz nicht einfach irgendwie hingeschrieben ist, nachdem er sich kilometerlang und stundenlang über die wunderschöne Schöpfung, über die Herrlichkeit Gottes ausgelassen hat, wie genial das eigentlich ist, dass es da Jesus Christus irgendwie gibt, sondern irgendwie hat das was mit dem Alltag zu tun. Ich weiß nicht, ob du in der letzten Woche Streit erlebt hast, ich jetzt nicht so, vielleicht die ein oder andere Diskussion, das gehört einfach so zum Leben dazu, aber dann mitten hinein bricht diese Aussage, freut euch und abermals, sage ich, freut euch, und zwar darüber, dass ihr mit dem Herrn, mit Jesus verbunden seid, und dann noch einmal, freut euch. Wir befinden uns also mitten im Leben, und das ist nicht Teil irgendeiner Seminarunterlage, zum Glück mit Jesus, in 7 Tagen bist du beim Herrn und alles ist gut, sondern das ist real life. So ist das Leben. Da gibt es Diskussionen. Da gibt es Struggle, da rutscht man aus, da fällt man hin und irgendwie muss man dann wieder hochkommen. Das ist das reale Leben. Und dann stellt der Apostel Paulus das uns so hin, fordert uns auf. Und ich fand ein Zitat in einem Kommentar, und den zeige ich euch jetzt, zu diesem Vers. Und der Autor schrieb, und der Beamer blieb, hier sind dann sogar noch Reimkönige. Da stand, die Antwort des Paulus auf alle Probleme des Lebens ist der Herr. Amen. Ich habe irgendwo da hinten einen Amen gehört. Das fand ich eine hammermäßige Aussage. Die Antwort des Paulus auf alle Probleme ist der Herr. Und ich will dir was sagen, wenn ich das Neue Testament lese, dann stoße ich auf Menschen, die genau diese Antwort immer wieder geben. Und ich möchte das auch mehr und mehr lernen. Ich gebe euch nachher so ein 4 Bibelverse mit, die dir hoffentlich so eine Stütze sind und dir helfen zu sagen, ja, ich möchte in Jesus Christus Antworten auf mein Leben finden, auf Fragen in meinem Leben finden. Ich möchte aber noch eine kleine Schleife drehen, denn diese Aussage, wie auch vielleicht überhaupt die Aussage vom Apostel Paulus, ist so eine richtige Provokation eigentlich, denn ich bekam diese Tage eine Newsletter am Montag, gerade als ich so in dieser Predigtvorbereitung war, vom Zukunftsinstitut Matthias Hawks, ich weiß nicht, wem der Name vielleicht etwas sagt, und die schrieben, die Zukunft ist weg, verschwunden, im Dickicht sich überschlagender Entwicklung nicht mehr zu sehen. Dachte ich, das passt irgendwie. Wenn man sich Menschen mitten auseinandersetzt, was die Zukunft so bringt, dann ist so manche nachdenkliche Äußerung damit verbunden. Leute, die vielleicht auch so ein bisschen weiter in die Zukunft gucken, die machen sich echt Gedanken. Es gibt dafür ganz einfache Lösungen. Eine habe ich heute mitgebracht, die lag hier in meinem Büro heute Morgen. Unbeschwert in die Zukunft blicken. Wie geht das? Mit einem barrierefreien Komfortbad. Die Firma ist hier irgendwo in der Nähe, die hat das uns hier reingeschrieben. Also einfach ist es. Einfach das Bad austauschen, barrierefrei, und dann ist das Glück da, mittendrin. Und es gibt, wenn man sich so ein bisschen umschaut, das habe ich mal gemacht, tatsächlich einige Antworten, die auch so in dieser vor allen Dingen so Business-Coaching-Szene so herumgeistern. Und es wird so eine richtig andere Botschaft mit vermittelt. Eine Botschaft, wenn du genügend Geld hast, und Klammer auf, es ist richtig einfach, genügend Geld zu bekommen, dann hast du ausgesorgt. Dann lebst du in Freiheit. Wenn man so ein bisschen auf YouTube unterwegs ist, der sieht dann so Finanztipps von Leuten, die irgendwo ja, im Mittleren Osten sitzen, an irgendeinem Hochhaus mit irgendeinem tollen Auto durch die Gegend fahren oder auf einem Boot sind, gerade unterwegs sind, das Ganze mit 4.000 Euro und du hast ausgesorgt. Innerhalb weniger Wochen und Monate hast du ausgesorgt. Das sind so die Versprechen, die da sind. Und wem das nicht reicht, wer ja ahnt, naja, Geld ist vielleicht doch nicht alles, auch da finden sich dann etliche Ratgeber. Es gibt genügend Wege, um Meister seines Lebens zu werden. Ich habe euch hier so ein paar Clips da angezeigt, kann man alles gut finden. Und das Spannende ist, da gibt es so richtig große Events und dann kommen so die Gurus der Coaching-Szene, die kommen dann zusammen und erzählen dir für 350 Euro an 2 Tagen, wie du da hinkommst. Sie motivieren dich. Und weißt du, was ich richtig interessant finde, ist, wenn man sich mal so diese Veranstaltungen anguckt, und ich zeige euch gleich, wie man das machen kann, ohne dass man da diese 350 Euro ausgeben kann, dass man so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann. Wenn man das macht, hat man den Eindruck, diese Veranstaltungen sind wie ein Gottesdienst. Sind wie ein Gottesdienst. Die Leute kommen dahin, viel größer als hier jetzt diese, weiß ich nicht, 80, 100 Leute, die jetzt hier sind, richtig gut. Und wenn du die Menschen dann fragst, wenn sie sind, was bekommen sie dort, wenn sie da hinbekommen? Ja, sie treffen dort wieder gute Leute, sie lernen neue Leute kennen, sie bekommen was für ihr Leben, plötzlich ist ein Sinn in ihrem Leben da. Und du denkst, wow, so einfach, warum machen wir das eigentlich heute Morgen und zeigen nicht einfach so einen Clip und gut ist? Warum zahlt die Gemeinde nicht 350 Euro plus vielleicht noch ein paar Lizenzgebühren? Zeigt euch diesen Clip und ihr geht beschwingt nach Hause. So einfach wäre das. So, wie kann man sich das angucken? Ja, man gibt gerade in der ZDF-Mediathek eine interessante Doku über diese Coaching-Szene, die da ist, nicht? Wie heißt das Ganze dann? Wie seriös ist denn das eigentlich? Wie seriös ist denn das da eigentlich? Man fragt sich, naja, wenn ich irgendwie 3.000 Euro bekomme und von irgendwo müssen die ja herkommen. Also die kommen jetzt ja nicht aus der Druckerpresse. Irgendwo müssen die ja herkommen und irgendjemand bezahlt vielleicht diese 3.000 Euro, die ich gerade bekomme, irgendjemand bezahlt dafür. Und ich möchte noch einmal diese Aussage von John Phillips uns so in Erinnerung rufen. Die Antwort des Paulus auf alle Probleme des Lebens ist der Herr. Und es ist nicht der Geldschein. Es ist auch nicht der gute Ratschlag. Und ich rede jetzt hier nicht der fröhlichen Hängematte irgendwie in die Parade und sage, wir brauchen jetzt alle nichts mehr tun. Versteht mich da bitte nicht falsch. Die Frage ist, woran hängen wir unsere Hoffnung. Wie können wir denn, können wir überhaupt noch unbeschwert in die Zukunft gucken? Und ich vermute mal, dieses barrierefreie Komfort hat einen Haken. Wisst ihr, was das ist? Das ist der Preis. Ich vermute, dieses barrierefreie Komfort, weil wie es hier abgebildet ist, bekommst du nicht für 5.000 Euro und wahrscheinlich nicht auch für 10.000 Euro und wahrscheinlich nicht auch für 15.000 Euro. Es sei denn, du machst das in jahrelanger Kleinarbeit alles selber. Und dann hängen die Fliesen schief. Und ob das dann alles so dolle ist, weiß ich nicht. Und ich möchte auch direkt dazu sagen, auch so diese Aussage, die Antwort des Paulus auf alle Probleme der Welt ist der Herr, auch das kann eine Flucht sein. Nicht? Und dann lese ich nur noch kilometerlang und stundenlang Bibel und mache gar nichts anderes mehr und wundere mich, dass mein Leben irgendwie sehr beschwerlich wird, sehr beschwerlich wird. Auch das kann eine Flucht sein. Ich möchte ganz deutlich sagen, es geht nicht darum, die Herausforderung des Lebens zu ignorieren. Überhaupt nicht. Deshalb dieser Einstieg, das, was Paulus schreibt, das schreibt er mitten in eine Streitgeschichte hinein. Das ist nicht einfach etwas, was er einfach da mal sagt, um den Leuten so ein bisschen Mut zu machen. Das Leben kann hart sein. Unfrieden, bedrückende Gedanken können uns regieren. Manchmal, so schreibt der Kommentator John Phillips dazu, manchmal sind wir in der Tat dazu berufen, Lasten zu tragen. Das hat Jesus auch getan. Das haben die Jünger getan, das haben die Nachfolger, das hat die Kirche in ihrer 2000-jährigen Geschichte getan. Und wenn man darüber hinausguckt, das ist auch Teil unseres jüdischen Erbes, Lasten zu tragen. Und manchmal drücken die uns auch richtig zu Boden. Schmerzhafte Verluste können dazu führen, dass wir uns nach dem Tod sehnen. Dass wir uns sehnen, wann hat das alles ein Ende? Ich bekam gestern so einen Spendenaufruf von einer Familie, hätte ich das sofort verstehen können, dass jemand sagt, ich sehne mich nach Erlösung. Und Bedauern und Reue können uns so richtig das Herz zerreißen. Sie können uns heimsuchen und sie können uns quälen. Und dann ist immer noch so diese Antwort des Paulus da. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, denk an diesen Herrn. Denk an diesen Gott. Wir sollen uns nicht über das freuen, was uns überwältigt. Das wäre über ignorieren. Also das einfach so beiseite zu schieben, zu sagen, das, naja, muss man nicht so ernst nehmen, wird man schon irgendwann wieder hinwegkommen. Doch, es zerfrisst uns vielleicht sogar innerlich. Es macht was mit uns. Das ist nicht alles so, naja, und dann gucken wir in den blauen Himmel. Im November ist das immer ein bisschen schwierig. Und dann ist alles verflogen. Das wäre ignorieren, ausblenden und umdeuten. Und viel realistischer ist es, und das ist das, was die Bibel uns zeigt, viel realistischer ist es, dieses Ringen der Seele zuzulassen und Antworten zu suchen. Ich habe euch ja gesagt, Angebote gibt es genügend. Aber die Frage, was sind die Antworten, das Wort Gottes, die Bibel, die Jesus, die Gott uns gibt, was sind solche Antworten? Ich möchte mit euch jetzt gleich so ein ganz kurz durch ein paar Worte gehen, die Bibel uns so mitgibt, wie sie uns Antworten gibt. Antworten auf Fragen des Lebens, auch vielleicht ganz konkrete Fragen, auf Sehnsüchte, auf Frustration auch, auf Verletzungen. Und das sind Antworten, die, und das ist das eigentlich das Geniale an der Bibel, die hängen nicht von unserem Erfolg ab, wie wir es jetzt gerade wieder mal gut hingekriegt haben, wie wir vielleicht noch so gerade im Leben die Kurve bekommen haben, sondern manchmal trägt uns das Leben wirklich so aus der Kurve raus. Das sind Antworten, da geht es nicht, dass die Voraussetzung Geld oder Status ist, sondern diese Antworten, sie kommen von außen. Das ist das, was die Bibel, was das Wort Gottes sagt. Die Antworten auf unser Leben kommen von außen. Ich finde es noch interessant und jetzt ein letztes Mal nochmal aus diesem Kommentar heraus, die Frage, die ist, mit was für einer Atmosphäre umgibst du dich denn? Brauchst du so diese großen Events, wo du hingehst, wo dich Leute von draußen so richtig aufpumpen und dann gehst du wieder raus und, naja, und dann kommt irgendwie der schnöde Alltag und dann musst du das doch irgendwie wieder alles so hinkriegen? Und ich möchte mal so diese Frage stellen, welche Atmosphäre umgibt dein Leben? Und ich fand es interessant, John Piper schreibt dann im Weiteren, in einer Atmosphäre der Freude im Herrn stirbt aller Unfrieden. Bedrückende Gedanken werden durch Gedanken an den Herrn und seine Liebe, Güte, Weisheit, Macht und Fürsorge überwunden. Was für eine Aussage, was für so eine steile These da jemand hinlegt. Aber ehrlich gesagt, wenn ich das Neue Testament lese, wenn ich auch so die alten Geschichten mir im Alten Testament angucke, merke ich etwas von dieser wunderbaren Atmosphäre, wenn Gott uns umgibt, die einfach da ist und die auch die Apostel, die Menschen, die Gemeinde im Neuen Testament wirklich so umgeben hat. Bedrückende Gedanken gab es auch damals schon genug. Und dann aber so in diesem Denken am Herrn, in diesem Beten zu Jesus, verschwinden diese Gedanken, werden sie überwunden. Und da merkt man, da ist eine Freiheit da, die, das haben wir auch in einem der Lieder gesungen, da ist eine Freiheit da. Und dann spüren wir die Liebe, die Güte und die Weisheit und die Macht und die Fürsorge Gottes. Die Frage ist, mit was für einer Atmosphäre umgeben wir uns, gerade jetzt so in der Weihnachtszeit? Es muss alles gut stehen, es muss alles richtig sein. Wir waren jetzt einen Tag in Unterfranken und in Karlstadt. Also ich weiß nicht, wer von euch Karlstadt kennt. Ich kannte Karlstadt bis dahin nicht. Das ist ein richtig netter kleiner Fachwerkort. Und die sind schon so richtig auf Weihnachten aus. So sind so richtig, richtig weihnachtlich und fehlt eigentlich nur noch, dass jetzt irgendwie so die ganzen Kerzen angezündet werden. Ein bisschen Schnee fehlt, der war dann auch wieder weg. So, es könnte so idyllisch sein. Und vielleicht gehen wir so auf den Weihnachtsmarkt. Nicht? Bei plus 14 Grad macht das richtig Spaß, Glühwein zu trinken, warm zu werden, äußerlich und innerlich. Aber das ist nicht die Atmosphäre, um die es hier geht, sondern es sind diese Gedanken über Gott, über Jesus nachzudenken, zu ihm zu beten, Gemeinschaft mit ihm zu haben und dann zu entdecken, ja, da kommt von außen eine Liebe, eine Güte, eine Macht und eine Fürsorge zu mir und in mich hinein, die mein Herz völlig verändert, die meine Perspektive ändert, weil ich plötzlich spüre, es ist alles noch da, aber es ist noch jemand anders da. Auch das haben wir in einem der Lieder gesungen. Weihnachten bedeutet nämlich zuallererst, Jesus ist für dich. Jesus für dich. Freut euch darüber, schreibt Paulus, dass ihr mit dem Herrn verbunden sind. Und das zu verstehen, Jesus für dich. Egal, was gerade da ist, egal, was gerade so unterwegs ist in deinem Leben, wo du mit gerade unterwegs bist, was in der nächsten Woche kommt, was hinter dir. Dieser Gott ist für dich. Für dich. Und dann kommt so eine Einladung, Jesus zuzuhören. Ich fand dieses Zitat von der Teresa von Avila, meiner Meinung nach, sagt sie, ist inneres Beten nichts anderes als das Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt. Ist das eigentlich noch so in unserer Vorstellung drin, dass Jesus uns ein Freund ist? Dass in Jesus Christus uns Gott zum Freund geworden ist. Ich meine damit nicht zum netten Kumpel, der irgendwie so über alles hinweg sieht, sondern wo wir wirklich spüren, da können wir hinkommen, der hat ein offenes Ohr. Ist das in unserem Herzen eigentlich drin oder ist da irgendetwas anderes drin? Gott als der Lehrer, als der Zuchtmeister. Was ist da eigentlich drin? Welche Meinung hast du eigentlich von Jesus? Ich möchte dich das wirklich fragen, welche Meinung hast du eigentlich von Jesus? Weil wenn das nicht etwas ist, was so ein bisschen in diese Richtung geht, dann werden wir immer Ausflüchte haben, warum wir diese Gemeinschaft mit ihm meiden. Warum wir es gerade nicht wert sind, in dieser Gemeinschaft zu sein. Ich möchte sagen, es gibt konkrete Antworten von Gott auf Mangel und auf Fragen. Und ich möchte vier dieser Antworten nennen. Es gibt noch einen Haufen anderer. In Joel 2, Vers 25, wir sind in diesem ersten Teil der Bibel, heißt, sagt Gott seinem Volk zu, ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke gefressen hat. Die Heuschreckenbrut und die Schabe und die Raupe, mein großes Heer, das ich gegen euch gesandt habe. Da sind Schwierigkeiten in deinem Leben gekommen und die haben dich Zeit gekostet. Die haben dich vielleicht sogar Jahre gekostet. Und hier geht es um die Geschichte, dass das Volk Israel im Exil gewesen ist. Und das war Ausdruck des Gerichts, das Gott mit seinem Volk geübt hat. Aber der Gedanke, der hier drin steckt, ist, dass Gott in der Lage ist, uns das, was verloren gegangen ist, das, was auch an Zeitverlust gegangen ist, zurückzuerstatten. Das muss man sich mal vorstellen. Also wenn ich jahrelang mit irgendeinem Punkt nicht weiterkomme und dann plötzlich diesen Schritt gehe, dann hört man ja manchmal, was habe ich für Zeit verplempert. Und dann baut sich so der nächste große Frust auf. Dann ist man halt nicht mehr jung, dynamisch, dann ist man vielleicht im besten Fall noch mitten im Alter oder vielleicht ist man sogar auch schon so kurz vor dem Ruhestand oder vielleicht sogar schon im Ruhestand. Und plötzlich begreift man, was alles hätte sein können, werden und dürfte und müsste. Und dann sagt dieses Wort, ich werde euch die Jahre erstatten. Hey, das ist ein Ruf in die Zukunft. Ich möchte was sagen an jeden Ü50er. Aber vielleicht ist es auch ein Zuspruch an den, der Ü20 ist und der gesagt hat, Mensch, was habe ich eigentlich die letzten 3 Jahre gemacht? Vielleicht an jemanden, der Ü25 ist und sagt, Mensch, jetzt habe ich die 3. Ausbildung hingeschmissen, was soll eigentlich noch werden mit meinem Leben? Der Ü35-Jährige oder die 35-Jährige, die sich fragt, ich habe immer noch keinen Partner. Was soll eigentlich aus meinem Leben noch werden? Ich werde dir die Jahre erstatten. Das ist Gott. Er kann das tun. Wie er das macht, weiß ich nicht. Er wird dich dabei nicht überfordern, aber er wird dir Möglichkeiten geben. Das ist die Perspektive, nach vorne gedacht. Ja, das Alte liegt zurück. Wir können das Rad der Geschichte nicht mehr zurückdrehen. Und wenn ich mir eine Lederjacke anziehen wollte, Leute, also nicht nur, dass es zu meinem Typ nicht passt, die würde mich auch nicht jünger machen. Und die Lederhose auch nicht. Also vor allem so eine schwarze, glatte. Ich könnte mir draußen ein Motorrad hinstellen. Ich habe leider keinen Führerschein, müsste ich einen David fragen, ob der mich fährt. Das ist nicht der Punkt. Er erstattet dir die Jahre zurück, wie auch immer er das macht. Ich komme zu der zweiten Antwort. Ich heile die Wunden. Jesus sagt, ich bin der, der die Wunden heilt. Jesaja 61, Vers 1. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die gebrochenen Herzen sind, um Freilassung auszurufen für die Gefangenen und für die Befreiung für die Gefesselten. Um die zu heilen, die gebrochenes Herzen sind. Wie viele Leute laufen eigentlich heute mit gebrochenem Herzen durch die Gegend? Und ich nehme uns da nicht raus. Es gibt irgendeinen Punkt, da ist in uns etwas zerbrochen. Und ist das unsere Antwort? Ist Jesus wirklich die Antwort darauf zu sagen, ja, Herr, ich weiß nicht wie, aber ich weiß, dass du das heilen kannst. Ich möchte nicht länger, dass diese Wunden der Vergangenheit permanent aufbrechen, eitern und so ihr ganzen üblen Geruch und all das weiter kaputt machen. Du bist derjenige, ich weiß nicht wie, aber du bist derjenige, der mein gebrochenes Herz heilen kann. Und ich lege dir das heute Morgen hier hin. Und ich werde das immer wieder tun, wenn ich merke, in meinem Herzen ist etwas zerbrochen. Ich komme zu der dritten Antwort. Ich wende das Böse. 1. Mose 50, Vers 20. Eine alte Geschichte, wo der Josef zu seinen Brüdern ist und die haben ihm übelst mitgespielt. Übelst. Und dann treffen sie sich wieder nach vielen, vielen Jahren. Und sie kommen zu ihm als Bittsteller. Und dann sagte Josef zu ihm, ihr zwar habt Böses gegen mich geplant, Gott aber hat es zum Guten gewendet, zu tun, was jetzt zutage liegt, ein so zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Gott aber hat es zum Guten gewendet. Mensch, was ist das für eine Perspektive der Versöhnung, des Miteinanders, miteinander? Ja, du jemandem zu sagen, du hast mir übel mitgespielt, aber Gott hat Gutes draus gemacht. Ich habe dir übel mitgespielt, aber lass uns gucken, was Gott daraus macht. Und dann erfolgt auf eine Entschuldigung, kann die Versöhnung folgen, kann eine Wiederherstellung wollen, weil Gott derjenige in der Lage ist, der aus dem Bösen etwas Gutes macht. Er macht nicht das Böse gut. Er heißt auch nicht das Böse gut. Aber aus dem, was sich Menschen ausgedacht haben, was sie gegen dich geplant haben, was sie gegen dich durchgeführt haben, er wendet das und er macht daraus etwas Gutes. Er hat die Mittel. Gott hat die Mittel und die Möglichkeit. Ich komme zur vierten Antwort. Ich unterwerfe alles. Jetzt bin ich endlich wieder im Neuen Testament. Denn Christus hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Was steht da? 90%? 95%? 50%? Alles. Alles. 100% aus seiner Herrschaft zu unterwerfen. Und Leute, wenn wir in die Zukunft gucken, wir brauchen diesen Glauben mehr denn je. Wir brauchen diesen Glauben mehr denn je, denn alles andere wird uns verzweifeln. Das heißt nicht, dass die kommenden Jahre einfach werden. Heißt es überhaupt nicht. Aber wo geht unser Blick hin? Wo kommt unsere Hoffnung her? Auf ein bisschen nett geschriebene Bücher? Auf Horoskope in 4 Zeilen zur Sicherheit? Du musst nur eins wissen, dein Geburtsdatum. Und dann ist alles gut. Ist es so? Ist das Leben nicht doch ein kleines bisschen komplizierter? Ist das Leben nicht doch ein kleines bisschen unberechenbarer? Und plötzlich eine Diagnose, plötzlich überlegen sich irgendwelche Leute, dass wir es jetzt andersrum machen müssen und es betrifft dein Leben. Der Herr hat die Macht. Und es kann sein, dass wir unser ganzes Leben wirklich so hindurchhinken und irgendwie kommen müssen. Und wir sind vielleicht auch durch unsere Vergangenheit ein Leben lang gebrochen. Aber in der Ewigkeit wird es anders sein. Und ich wünsche dir, dass du jetzt schon so einen Geschmack darauf bekommst in deinem Leben. Christus hat die Macht, alles unter seine Herrschaft zu unterwerfen. Ich möchte dich fragen, worauf stellst du dein Leben? Das ist eine ganz einfache Frage. Worauf stellst du dein Leben? Ich möchte eine ganz einfache Antwort geben. Einfach mal an Jesus denken. Einfach mal wieder an Jesus denken. Einfach mal an diesen Mann denken, der sein Leben hingegeben hat. Am Kreuz. Und das war nicht das letzte Wort. Er ist auferstanden, ist aufgefahren. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Worauf stellst du dein Leben? Auf den Erfolg, auf das Geld, auf die Anerkennung? Und ich sage das bewusst, weil ich mich manchmal selber dabei ertappe, wie leicht wir doch denken, und ich doch denke, es ist schon gut, dass ein bisschen Geld da ist. Ich rede hier nicht über Reichtümer. Es ist doch gut, wenn. Aber das ist nicht das, was Paulus schreibt. Das ist nicht das, was die Nachfolger von Jesus erlebt haben. Den hat man alles genommen. Worauf haben sie ihr Leben gestellt? Einzig und allein auf diesen Mann am Kreuz, auf diesen Mann, der dann auferstanden ist und auf diesen Mann, der dann aufgefahren ist. Also mit was für einer Atmosphäre umgibst du dich? Umgeben wir uns? Mit einer Atmosphäre des Erfolgs, der guten Ratschläge? Oder tauchen wir ein in diese Jesus-Atmosphäre dieser Zusagen, die er uns gibt? Atmen wir diese Luft von Jesus ein? Jetzt ist die Klimakonferenz zu Ende gegangen. Beten wir das, dass alles was bringt? Aber das geistliche Klima braucht nicht eine Konferenz. Es braucht einfach nur, ich möchte tief einatmen, Jesus, deine Luft, deinen Heiligen Geist. Nimm also diese 4 Aussagen, nimm Gott beim Wort und vielleicht tastest du dich so richtig mühsam heran. Vielleicht bricht so aller Schweiß aus, aller Angst heraus. Er ist der, der dir die Jahre erstatten kann. Er ist der, der deine Wunden heilen kann. Er ist der, der das Böse wenden kann. Und er ist der, der sich am Ende, der am Ende alles unterwerfen wird. Das ist Jesus und nicht weniger. Was ist in deinem Herzen drin? Möchte beten, dass wir so unser Leben wirklich immer wieder auf diese Grundlage stellen können. Wenn du magst, kannst du aufstehen oder die Hände heben. Oder möchte beten, dass wir so verstehen, was Gott für uns heute Morgen, für dich heute Morgen vorbereitet hat. Und Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du einen Paulus genommen hast und ihm so das wirklich hineingelegt hast ins Herzen, sich zu freuen. Und er hat alles durchgemacht. Aber er konnte schreiben, er konnte die Gemeinde auffordern, sich zu freuen, weil wir mit dir verbunden sind. Und ich bete, dass uns das immer wieder neu bewusst wird, dass wir Jesus an dich denken. Wenn die Gedanken kommen, wenn die Niederlagen kommen, wenn die Briefe mit den Rechnungen kommen, wenn die Diagnosen kommen, was auch immer kommt, wenn das Nein vom Freund oder der Freundin kommt. Jesus, ich möchte an dich denken, weil du derjenige bist, dem am Ende alles unterworfen ist. Weil du der bist, der die Wunden heilen kann. Weil du der bist, der auch schon in der Realität das Böse, das, was Menschen sich ausgedacht haben, wirklich wenden kann, damit es einen guten Ausgang gibt. Und der in der Lage ist, und nur du bist in der Lage, uns diese Jahre zu erstatten, die uns verloren gegangen sind, weil wir eigene Wege gegangen sind, weil wir vielleicht Dingen aufgesessen sind, die nicht gut waren. Und Jesus, du bist der Herr über Raum und Zeit. Und dafür danken wir dir. Amen. Amen.